Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, heute mit Episode 33. Wir zeichnen auf am 24. Februar 2021 nachmittags. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, wie die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit sich gemerkt haben. Ich bin hier zuständig für juristische Themen, Verbraucherrecht und so weiter, auch technische Themen, aber die interessieren uns hier weniger. Heute soll es gehen um das Thema Awareness bei der Umsetzung, Implementierung von Datenschutz in Unternehmen. Also das Thema, wie kriege ich den Datenschutz in Unternehmen und welche Fallstricke lauern da? Und zwar nicht nur technischer Natur, sondern auch psychologischer Natur und so weiter. Und dafür haben wir uns eine ganz tolle Gästin eingeladen. So, ich höre schon Jörg im Hintergrund schnaufen. Ja, das Wort Gästin gibt es, Jörg. Ich habe noch mal im Duden nachgeguckt und zwar schon seit längerem. Das gibt's übrigens schon seit dem Mittelalter, ist also kein neues Wort. Und ich bin ja dafür, dass wir hier mehr gendern. Großer Streitpunkt zwischen Jörg und mir. Aber Gästin, das Wort nehme ich mir jetzt einfach mal raus. Und Jörg kann man jetzt doch nicht schnaufen hören. Dann übergebe ich einfach mal an Jörg. Hi Jörg.
Ich habe doch gar nicht geschnauft. Ich begrüße auch unsere Gästin, aber ich würde sie weiter lieber unseren Gast nennen. Ja, ich bin Jörg Heidig, Justiziar und Datenschutzbeauftragter und freue mich auch über unsere Episode 33 und ich denke, wir haben ein ganz spannendes Thema, mit dem bin ich auch in ganz vielen Punkten beschäftigt, sowohl als Anwalt als auch bei meiner Arbeit bei Heise und wir haben uns aber dazu eine Fachfrau reingeholt und die würde ich gerne vorstellen. Herzlich willkommen, Anna Cardillo.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Hallo Anna.
Ich würde Anna gerne ein bisschen vorstellen. Anna ist seit 2003 Rechtsanwältin und spezialisiert auf Datenschutzrecht. Das kommt hier natürlich ganz gut zu Pass bei uns. Sie ist zertifizierte Datenschutzauditorin, Business Coach mit Schwerpunkt Change und Konfliktmanagement sowie Kommunikation. Sie hat unter anderem VDS-Richtlinien. Dazu wird sie uns sicherlich nachher noch was erzählen, mitverfasst und berät bundesweit Unternehmen und öffentliche Stellen im Bereich Datenschutz und begleitet insbesondere die Implementierung einer Datenschutzorganisation. Und in der Freizeit, finde ich auch immer ganz spannend, verreist sie gerne, das ist im Moment ja ein bisschen schwierig, und bestaunt gerne historische Gebäude, für die sie eine Leidenschaft hat. Also nochmal herzlich willkommen, Anna.
Vielen Dank, hallo.
Anna, vorab mal eine Frage, die wir jetzt im Moment auch, die ich im Moment ganz spannend finde. Wie war denn dein Jahr im Recht, das letzte, das Corona-Jahr? Also wie hat Corona deine Arbeiten verändert?
Ja, recht unterschiedlich. Also was die Beratung angeht, hat sich nicht viel verändert. Da war ich auch vorher schon digital unterwegs natürlich. Aber ich habe einen deutlichen Schwerpunkt schon immer gehabt in Trainings, auch vor Ort Termin, war viel Projektarbeit, auch interdisziplinär. Ich war es gewohnt bis dahin, also bis 2020, dass wir im Projektteam dann zusammenkamen und ja uns auch mal eingeschlossen haben, gebrainstormt haben. Das ist alles weggefallen, auch Lehrgänge, die
Reisen.
Reisen, ja, sowieso, genau. Das hat sich natürlich verändert, ganz klar aufgrund der Lage. Es hat sich für mich tatsächlich auch nicht besonders gut angefühlt. Ich war einerseits nach 2018, 2019, ich glaube, das habt ihr auch schon von anderen gehört, schon ziemlich am Anschlag mit der ganzen DSGVO-Thematik und sehr viel auf Reisen halt bundesweit und war kaum zu Hause in den Jahren, sodass plötzlich der Wegfall der Reisetätigkeit sogar eine gewisse Erleichterung gebracht hat. Ne? Ich war mehr zu Hause, konnte eben auch mal durchpusten. Was mir halt schon heute noch fehlt, ist der direkte Kontakt zu Menschen. Ich habe jetzt mal auch 3 Tage Lehrgang online gegeben. Es hat gut funktioniert, weil es eine kleine Gruppe war, dann konnten wir auch mal Breakout-Sessions machen. Aber wenn du halt so gewohnt bist, als Referentin so zu improvisieren, interaktiv Leute plötzlich in kleinen Gruppen zu schicken und Arbeiten erledigen zu lassen, und tauscht man sich aus, rund um den Datenschutz auch, ja, dann ist das schon eine ganz schöne Umstellung. Und ich habe gemerkt, dass ich sehr unflexibel zu sein scheine. Am Anfang war bei mir auch so ein gewisser Widerstand, nee, habe ich keine Lust zu, aber als ich dann merkte, Corona ist nicht so bald vorbei und ich doch wieder lernen wollte, habe ich dann schon auch das eine oder andere Webinar gemacht. Aber es ist nicht so zufrieden oder befriedigend für mich tatsächlich. Ich brauche den Kontakt zu Menschen. Das finde ich schon. Aber du kannst online mittlerweile ganz gut was machen, das schon.
Wir werden ja später noch hören, dass du auch vielen Unternehmen unterwegs bist, ne? Und wie macht ihr das jetzt, größtenteils mit Videokonferenzen, oder?
Ja, ich bin ja viel auch im Mittelstand unterwegs, also Videokonferenzen war früher kein Thema, ne? Da musst du aber auch schon mal für einen 2-Stunden-Termin in Frankfurt oder München mal sein oder so. Also so gesehen, Ökobilanz ist schon mal ganz gut. Die haben sich alle umgestellt, mussten sie auch. Und das ist kein Problem. Also wird halt eine Videokonferenz gemacht. Oder ich empfehle manchmal auch, lass uns einfach telefonieren, ne? Also wenn wir so zu zweit sind, muss nicht unbedingt immer sein, für 15 Minuten dann Videokonferenz. Aber so mit Projektteams und so ist mir das schon wichtig, damit, dass wir uns zumindest so mal sehen und mal gucken halt, wie der andere, wo der gerade steht und ja, wie so die Stimmung ist. Dann kannst du doch ein bisschen übers Bild auch einfangen. Ne? So Telefon ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Ja.
Also Telefon ist bei mir so ein Medium, was irgendwie völlig, was quasi nicht mehr existent ist. Ich habe heute einen Anruf bekommen. Ich habe richtig mich erschrocken, weil ich glaube, ich habe seit 2 Wochen keinen Anruf. Meine Mutter ruft mal ab und zu an, aber irgendwie jetzt so beruflich tagsüber einen Anruf bekommen und war das überhaupt nicht gewöhnt. Und man sagt, ja, sag mal, hast du keine Videokonferenz?
Aber ich finde das ganz witzig, dass wir hatten ja hier schon einige Anwälte auch im Podcast, die gesagt haben, dass sie ungerne Videokonferenzen machen und viel lieber aufs Telefon zurückgreifen. Da gehörst du dann auch eher dazu, Anna. Also Thomas Schwenke zum Beispiel hat ja gesagt, er vermeidet Videokonferenzen und telefoniert wesentlich lieber mit seinen Klienten.
Nein. Also manchmal ist es halt so wahnsinnig umständlich, eine Videokonferenz zu organisieren für die Mandanten manchmal, ja, weil die dann irgendwie Lizenzen oder was auch immer. Und dann ist das eine ziemliche Vorbereitung dafür, dass du eigentlich in 15 Minuten zu zweit telefonieren könntest. So meine ich das, ja. Aber wenn wir halt wirklich länger sprechen, auch zu zweit machen wir dann gerne Videokonferenzen mit Kolleginnen oder auch mit Mandantinnen, weil eben es mir persönlich das schon wichtig ist, den anderen auch mal zu sehen. So, ich mag es auch nicht, wenn dann die Kamera ausgeschaltet ist oder so, also dann kann ich auch wirklich telefonieren, das muss da nicht sein. Zumal wir dann ja auch mal auf Dokumente zugreifen, uns Dinge angucken, Bildschirm teilen und so, es ist halt einfach wahnsinnig praktisch dann dadurch, genau.
Ja. Ja, spannend, was davon bleiben wird. Ich glaube, die Reiserei wird schon wesentlich zurückgehen, aber
das denke ich da auch, ja. Ein gesundes Mittelmaß ist ja vielleicht auch vernünftig, ne? Also, wenn du das Gefühl hast, du wohnst im ICE, ist vielleicht auch nicht so schön.
Naja, Jörg, wir haben einige aktuelle Geschichten-Nachträge zu machen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir damit beginnen, aber zunächst kommt das
Bußgeld der Woche.
Jörg, was hast du heute mitgebracht? Hau da erstmal gegen das Mikro.
Ich habe nicht gegen das Mikro gehauen, ich habe nur gegen den komischen Spuckschutz hier gehauen. Ich habe was Ungewöhnliches mitgebracht, weil es kein Bußgeld ist. Ich fand es aber trotzdem interessant. Ich habe ein Urteil eines Amtsgerichts mitgebracht, ein Strafurteil, und zwar das Amtsgericht Blankenese. Und es geht um Herrn Eberhard K., 68, Name geändert. Und Herr Eberhard K. hat einen Strafbefehl über 1750 Euro bekommen. Das sind 25 Tagessätze à 70 Euro. Zu den Tagessätzen sagen wir gleich noch was. Da habe ich als Datenschutzrechtler auch immer ein Problem mit. Aber ich erkläre vielleicht erstmal, worum es geht. Der Herr, der sich selbst als deutscher Dinosaurier bezeichnet, hat eine 13-jährige Tochter und hat über die Kopfhörer seiner Tochter ein Gespräch, ein vertrauliches Gespräch des Mädchens mit seiner Lehrerin heimlich mitgehört. Der Herr hat offensichtlich ein tief zerrüttetes Verhältnis zu der Schule seines Mädchens und belauschte das Gespräch im August 2020, und die Lehrerin hatte die Klasse neu übernommen und wollte eben alleine mit dem Mädchen sprechen, und das hat den Herrn so empört. Und er wies das Mädchen an, seine Bluetooth-Kopfhörer angeschaltet zu lassen, hat dann heimlich mitgehört. Und es ist rausgefunden, vielleicht auch nicht so clever, er flog auf, als er an die Schule schrieb und triumphierend mitteilte, er habe das Gespräch mitgehört und sogar aufgezeichnet. Und das Gericht fand, nicht ganz zu Unrecht, dass es eine strafbare Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ist. Das ist tatsächlich ein Straftatbestand, Paragraph 201 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Der sagt, mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt. Es gibt noch ein paar andere Alternativen, aber das, darum ging es hier. Und ein Telefonat ist natürlich völlig unstreitig, ein nicht öffentlich gesprochenes Wort. Bevor wir Anna dazu befragen, was das mit Datenschutz zu tun hat. Es hat auf jeden Fall was mit Datenschutz zu tun, deswegen wundere ich mich immer, dass man das liest. Wenn nämlich tatsächlich die Tagessätze da stehen, das wissen die meisten immer nicht. Also er hat bekommen 25 Tagessätze a 70 Euro und aus diesen Tagessätzen kann man mit niederster Mathematik, zu der ich auch noch fähig bin, das Gehalt desjenigen durchlesen. Das heißt, ein Tagessatz ist ein 30stel seines Einkommens und dann kann man ausrechnen, ne, wie viel er insgesamt verdient. 30 mal 70, 2100 Euro.
Das Aber der wohnt doch in Blankenese.
Ja.
Sehr seltsam.
Vielleicht gibt es auch andere Ecken von Blankenese. Man weiß es nicht, aber das finde ich immer ganz interessant. Ich glaube, das wissen die wenigsten, dass man tatsächlich aus diesen Tagessätzen das Einkommen raussehen kann. Es ist manchmal erstaunlich niedrig, wie das berechnet wird. Aber das Mitschneiden von Telefonaten kann strafbar sein. Anna, was hat denn das eigentlich mit Datenschutz zu tun?
Das könnte ja insoweit was mit Datenschutz zu tun haben, dass sich bei der Stimme und auch möglicherweise bei den Inhalten, je nachdem, was da an Informationen fließt, auch um personenbezogene Daten handelt. Ja, also ein biometrisches Datum kann man auch in den
Das heißt, anhand der Stimme kann ich eine natürliche Person identifizieren und das macht das eben zu einem datenschutzrechtlich relevanten Bereich und deswegen ist der Datenschutz hier eben auch relevant. Deswegen haben wir es letztendlich auch ausgewählt. Also genau. Andere Leute Telefonate mithören oder andere Sachen, die Leute halt im geschlossenen Bereich tatsächlich aneinander austauschen und das aufnehmen. Das geht übrigens zum Beispiel auch für Klassenräume. Da gibt es auch eine Menge Urteile, dass man halt Sachen in Klassenräumen nicht aufnehmen darf. Das wollten wir mal mitteilen.
Holger guckt noch skeptisch.
Ja, ach so, das wissen nicht immer alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir uns hier auch sehen. Ne? Mhm. Deswegen kann ich auch noch nachtragen, die kurze Lücke, die gerade entstanden ist, ist, glaube ich, weil Anna ihr Handy stumm geschaltet hat, wenn ich das richtig gesehen habe.
Und Jörg parallel sich am Tee verschluckt hat und angefangen hat rumzuhusten.
Aber wir schneiden nicht. Bis auf Weiteres. Das lassen wir alles mal schön drin.
Sehr gut, ist authentisch. Ja, in der Tat war es eher eine Videokonferenz, die mich anrief. Ja.
Alles gut. Ja, aber was mich jetzt noch interessieren würde, das geht aber, glaube ich, aus dem Urteil nicht hervor, Jörg, ist, hat der Datenschutz jetzt oder die DSGVO hier bei der Urteilsbegründung eine Rolle gespielt oder geht's da ging es um Strafrecht dann im Endeffekt?
Da ging es um Strafrecht, ja, das hätte auch genauso gut zum Beispiel ein Verfahren der Datenschutzbehörde sein können, aber hier wird vermutlich die Schule Strafanzeige gestellt haben wegen Mithörens des Telefonats, was ich auch ehrlich gesagt gut nachvollziehen kann, also vor allem, wenn man so blöd ist, dann damit noch zu prahlen hinterher, hey, ich habe euch mitgeschnitten, dass die sich das nicht gefallen lassen. Ist nachvollziehbar, um die Sache noch zum Ende zu bringen. Die Tochter hat dann die Schule gewechselt inzwischen.
Ja gut, das kann man das ja auch
vielleicht für alle Seiten besser.
Ja. Ich lese hier gerade noch, dass die Staatsanwältin den schönen Satz gesagt hat, vielleicht ist die Tochter auch deshalb so abgerutscht, weil ihr Vater sich permanent über alles aufregt. Also scheinbar hat der Mann nicht den besten Eindruck vor Gericht hinterlassen. Naja, gut, aber wir haben jetzt aus aktuellem Anlass, beziehungsweise weil wir schon über das deutsche Rekordbußgeld gegen die Deutsche Wohnen berichtet haben.
Ehemalige Rekordbußgeld.
Ehemalige, welches lag drüber? H&M.
Genau, 35 Millionen.
Hm. Ja, da gibt's ja auch irgendwie eine neue Entwicklung, ne? Hatte ich irgendwie heute noch, ist an so einem mir vorbeigeflogen auf Twitter.
Nee, das war ein bisschen missverständlich, nicht? Also ich glaube, das ist rechtskräftig, H&M hat ja das Bußgeld.
Ich glaube, da ging es nur um die Veröffentlichung, wenn mich nicht alles täuscht, des Bußgeldes, und das will H&M irgendwie verhindern, ne? Des Bußgeldbescheids oder irgendwas.
Genau.
Nee, aber wir reden heute von Deutsche Wohnen, und da hat es eine neue Entwicklung gegeben, Jörg. Was ist da los?
Ja, so richtig viel weiß man da noch nicht genau drüber, deswegen werden wir da, glaube ich, auch noch ziemlich kurz drüber reden. Deutsche Wohnen hat ja ein Bußgeld bekommen, was insbesondere dadurch begründet war, dass die A, Daten gespeichert haben, die sie nicht unbedingt hätten speichern dürfen, und B, diese Daten, wenn auch zu lange gespeichert haben, so knapp sehr vereinfachend gesagt, 14,5 Millionen waren es tatsächlich, und es ist jetzt aufgehoben worden vom Gericht, vom zuständigen Landgericht. Wir müssen irgendwann mal über die Verfahren reden. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Über dieses Bußgeldverfahren. Das ist ja durchaus auch kompliziert, weil da ganz viel Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht zum Tragen kommt. Und das ist wiederum eigentlich nichts, wo sich Datenschützer gut auskennen. Deswegen holen sich einige Kanzleien da zum Beispiel auch nochmal einen Strafrechtler mit ins Boot. Wir wissen nicht, was der Anlass jetzt war. Also insbesondere nicht, ob das aus inhaltlichen Gründen ausgehoben ist, was natürlich der größere Triumph wäre, oder wenn es jetzt, es kann auch genauso gut aus formalen Gründen, dass bei diesem Verwaltungsakt, was dem das Bußgeld zugrunde liegt, was schiefgegangen ist. Das werden wir sicherlich noch erfahren, aber Stand heute ist, das wissen wir nicht, oder hast du da nähere Informationen, Anna?
Nein, die Parteien halten sich da, glaube ich, auch recht bedeckt, solange dann auch die Beschwerdefrist läuft von einer Woche. Also Pressemitteilung lautete ja, dass der Bescheid wohl unwirksam sei, was darauf hindeutet, dass das schon erhebliche, entweder formelle Fehler aufweist, aber eben über eine Rechtswidrigkeit hinausgeht, ne? So. Unwirksam heißt nichtig. Schauen wir mal, was da sich dahinter verbirgt. Vielleicht wissen wir in ein paar Tagen mehr.
Bestimmt. Da bin ich mir sicher, dass beteiligte Kreise ein großes Interesse daran haben, das auch öffentlich darzustellen, was ja auch ich auch tun würde, wenn ich beteiligter Kreis wäre.
Rein journalistisch betrachtet nochmal, wir haben hier im Moment, das muss ich immer noch dazu sagen, wir haben nur eine einzige Quelle, und das ist eine Pressemitteilung der Deutsche Wohnen. Also ansonsten, das haben zwar alle schön übernommen, jetzt auch die Newsportale, aber es gibt noch keinerlei Reaktion von der Berliner Datenschutzbehörde. Also man weiß noch nicht genau, was sie da jetzt tatsächlich tun wollen. Also die Pressemitteilung ist insofern konkret, dass sie sagen, die Strafkammer 26 des Landgerichts Berlin hat das Verfahren eingestellt. Das wird dann wohl schon stimmen, aber mehr weiß man einfach nicht.
Ja, und das sollten wir einfach auch erwähnen. Und wir sollten auch erwähnen, dass es jetzt schon das zweite Urteil ist. Ist das ein Urteil? Beschluss wahrscheinlich, ne?
Gott, nicht.
UBI-Recht, genau. Oh Gott. Das ist jetzt hier Landgericht Bonn, ne?
Ja,
genau. Das 1 und 1, ja, genau. Von 9,etwas Millionen auf 900.000 Euro reduziert. Genau, ja. Da hat das Gericht also auch das Bußgeld.
Ja, wir haben also zwei Urteile über höhere Bußgelder, und die sind beide nicht zugunsten oder nicht uneingeschränkt zumindest zugunsten der Behörden ausgegangen. Ist aber halt eine Zwischenbilanz, aber auf jeden Fall auch mal interessant festzustellen.
Ja, von vier recht hohen Verfahren, ne? Entschuldige, Holger. Also ich glaube, wir haben einmal auch notebooksbilliger.de, die sind ja auch, gehen ja auch dagegen vor, habe ich das richtig in Erinnerung. Ja. Da waren auch 10 Millionen, und ansonsten H&M mit 35 Millionen. Mhm. Das einzige Verfahren, was rechtskräftig ist. Spannend.
Ja. Vielleicht noch als Ergänzung zum weiteren Verfahren. Also du hast ja schon gesagt, 7 Tage Zeit haben sie jetzt zu reagieren, die Datenschutzbehörde in Berlin, weil das vielleicht für manche verwirrend ist. Also das war jetzt vom Landgericht in Berlin, aber in Berlin heißt die nächste Instanz nicht Oberlandesgericht, weil das vielleicht verwirrend ist, wenn es jemand liest, sondern Kammergericht. Das heißt, es würde jetzt, also die Beschwerde gegen den Beschluss würde jetzt die Datenschutzbehörde beim Kammergericht in Berlin einreichen. Stimmt's, Jörg?
Ja, vermutlich. echt nicht mein Turf. Also im Zivilrecht könnte ich dir das alles sagen, aber ich vermute es sehr. Bring uns nicht zu sehr in Verlegenheit. Ich schreib's mir auf die Agenda für eine der nächsten Ausgaben, dass wir uns das mal ganz genau anschauen und schlau machen.
Das machen wir mal. Gut, aber wir haben ja heute auch wieder einmal einen Schwerpunkt. Deswegen ist Anja, unsere Gästin, ja überhaupt hier. Wenn ihr jetzt Jörg gesehen hättet. Ja, Jörg, worum geht's heute? Erzähl mal.
Ja, es geht um Datenschutz. Datenschutz lebbar zu machen letztendlich. Ich glaube, darauf kommt es letztendlich an. Das heißt, es geht darum, wie kriege ich Datenschutz ins Unternehmen? Wie kriege ich Leute dazu, Datenschutz zu leben, auch in den Alltag? Wie kriege ich Leute dazu, das umzusetzen? Wie kriege ich Leute dazu, Datenschutzverstöße zu melden? Auch immer ein Riesenthema, dass Leute das irgendwie gerne vertuschen. Und dann habe ich ein großes Meldeproblem zum Beispiel, weil ich da ja nur diese enge 72 Stunden habe. Wie arbeite ich als Datenschutzbeauftragter? Wie arbeitet man als Externer mit dem Datenschutzbeauftragten? Also so auch als Sparringspartner, dass der seine Leute erreicht. Eine große Frage, glaube ich, in der Praxis. Gibt, glaube ich, relativ wenig Leute, die sich da auch so mit so einem soziologischen Hintergrund mit beschäftigen. Und deswegen haben wir Anna eingeladen. Was war für ein guter Zufall, unsere Gästin. Und so als Auftakt für die Diskussion wollen wir uns was anschauen, was letzte Woche passiert ist, was wahrscheinlich viele von unseren werten Hörern auch mitbekommen haben. Und uns mal die Frage stellen, warum ist der Datenschutz sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch zum Beispiel im Unternehmen so wahnsinnig unbeliebt geworden? Ich glaube gar nicht, dass er das so am Anfang war, aber ich stelle so jetzt die Tendenz fest, dass ganz viele sagen, Datenschutz, bleibt mir damit weg. Und ein Beispiel, wo man das gut sehen könnte, ist letzte Woche passiert, nämlich beim Bezirksamt Berlin-Mitte. Das hat nämlich der Tagesschau am letzten Mittwoch, also vor einer Woche seit Aufzeichnung, untersagt, eine Pressekonferenz per Livestream zu übertragen mit der Begründung, dass dem ganzen Datenschutz und Urheberrecht entgegensteht. Also die Pressekonferenz, da ging es darum, dass der Chef des RKI, des Robert-Koch-Instituts, wollte eine neue Studie zur Verbreitung von des Coronavirus vorstellen und hat deswegen angefragt. Und dann hat die Tagesschau 24, tagesschau.de angefragt, ob man das live übertragen könne. Und das Bezirksamt Mitte, warum die zuständig sind, habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber vielleicht sind die für die Bundespressekonferenz zuständig. Hat diese Bitte, dass man das streamen wollte, abgelehnt und begründet eben dann mit urheberrechtlichen, persönlichkeitsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Gründen. Und das hat zu einem ziemlich großen Aufschrei geführt. Also zumindest in meiner Bubble. Ich weiß nicht, wie es in euren Bubblen war. Anna, du bist ja auch viel auf Twitter unterwegs.
Ja, genau. Ich bin auch auf Twitter unterwegs.
Sag doch mal deine Hände.
Ich glaube, das Bezirksamt hat, glaube ich, die Ablehnung damit begründet, dass man es eben so kurzfristig nicht geschafft habe, Einwilligung einzuholen, die es aus Datenschutzgründen bedürfte. Und in Zukunft wolle man das aber rechtzeitig mit einplanen. Das ist natürlich so interessant. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, hat das überhaupt was mit Datenschutz zu tun? Ja, sind wir denn überhaupt im Anwendungsbereich der DSGVO? Pressekonferenz, journalistische Arbeit, Tätigkeit, also nach meiner Auffassung fällt es aus dem Anwendungsbereich der DSGVO raus. Also bist du gar nicht in den Rechtsgrundlagen, dass du prüfen müsstest, brauche ich eine Einwilligung. Ja.
Genau, wir erinnern uns an eine der letzten Seriensendungen, wo es um Datenschutz im journalistischen Bereich geht, wo halt tatsächlich ganz viel davon ausgenommen ist, wenn man halt zu Berichterstattungszwecken berichtet. Ich fand das, diese öffentliche Wahrnehmung sehr irritierend, weil warum regt man sich jetzt zum Beispiel dann auch nicht über das Urheberrecht auf, ja? Oder das Persönlichkeitsrecht? Also sie haben es ja mit allen drei Sachen begründet, wobei es natürlich wirklich sehr, sehr, sehr absurd ist, dass die Untersagung damit zu begründen, dass das Urheberrecht des RKI da verletzt sein könnte. Ja, also das ist nun die Wahrnehmung des Urheberrechts des RKI. Es ist nun wirklich ganz sicherlich nicht die Aufgabe vom Bezirksamt Berlin-Mitte.
Ich glaube, der Bezirksbürgermeister hat sich wenigstens entschuldigt danach und hat gemeint, überambitioniert zu Werk gegangen.
Ja, der Datenschutz, der muss im Moment ja für vieles herhalten. Ne? Also die Corona-Warn-App fällt aus meiner Sicht in die ähnliche Kategorie. Es ist so ein Boot-Thema. Ich erlebe das auch tatsächlich in der Praxis. Ich weiß nicht, Jörg, ob du das so auch bestätigen kannst. Wenn irgendwas in Projekten nicht rund läuft, der Plan nicht eingehalten werden kann, beispielsweise in einem Digitalisierungsprojekt, dann heißt es auch ganz gerne mal ganz schnell, der Datenschutz ist schuld daran, dass wir das nicht schaffen. Ja? So, warum? Weil der Datenschutz plötzlich vielleicht Anforderungen stellt, die man aber vorher nicht bedacht hat. So. Im Grunde wird ja andersrum Schuh draus, wenn du beim Projekt aufsetzen sozusagen vorher mal berücksichtigt, wen muss ich denn alles beteiligen und muss ich datenschutzrechtlich was berücksichtigen, dann kann ich es ja rechtzeitig mit einplanen und dementsprechend auch den Zeitplan möglicherweise einhalten. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich hinterher ein Problem. Aber dann geht ja keiner zur Geschäftsführung und sagt, ich habe vergessen, den Datenschutz mit einzubeziehen. Sondern aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es gerade alles ein bisschen kompliziert und deswegen brauchen wir nochmal 2 Monate länger. Nicht? So, also das erlebe ich in der Praxis ganz oft. Das ist, oder auch gerne, wenn HR, also die Personaler, sich mit den Betriebsräten streiten und eigentlich geht es um ganz andere Themen. Und dann wird gerne mal der Datenschutz angeführt dafür, warum etwas entweder von HR nicht an den Betriebsrat rausgerückt werden kann oder HR oder der Betriebsrat möglicherweise nicht zustimmen will an der Einführung eines bestimmten Systems oder so, ja. Also häufig sind ganz andere Gründe im Verborgenen vorhanden. Und da gilt es einfach auch mal zu gucken, hat es dann wirklich was mit Datenschutz zu tun? Wie wäre es denn, wenn es den Datenschutz nicht gäbe? Wäre es anders?
Naja, Unternehmen kommen natürlich auch immer mit dem Kostenfaktor. Ne? Also auch wenn du den Datenschutz jetzt regulär in das Projekt einbeziehst, es ist immer noch ein Kostenfaktor, ein zusätzlicher Kostenfaktor fürs Projekt, den eben viele unnötig finden. Und das ist ja auch was dir wahrscheinlich sehr oft begegnet, ne? dass dann eben da geknausert wird, wo nicht geknausert werden sollte. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch im Moment so wahnsinnig schwierig und ungut, dass der Datenschutz im Moment so einen unglaublich negativen Ruf hat in der Bevölkerung. Ich meine, teilweise sind wir selber schuld.
Ja, ich möchte noch eine Sache sagen,
wir haben ja hier auch schon öfter drüber geredet, also wo der Datenschutz den Leuten täglich begegnet ist beim Surfen und alles Negative, was beim Surfen passiert, eben zum Beispiel irgendwelche ewig langen Einwilligungstexte oder auch insbesondere Cookie-Banner, die ja auch aufgrund der DSGVO gesetzt werden.
Cookie-Fatigue.
Cookie-Fatigue. Das ist das, was die Leute maßlos nerven. Das wird dann eben sofort auf alle Bereiche übertragen. Ne? DSGVO ist schuld, ist an allem schuld. Aber die DSGVO ist ja nicht an allem schuld, wie wir ja schon öfter besprochen haben. Und aber wahrscheinlich hast du, Anna, auch mit so einem negativen Habitus bei Unternehmen erstens Kostenfaktor, zweitens Nervfaktor schon sehr oft zu kämpfen, oder? Wenn du bei der Umsetzung von Projekten beteiligt bist.
Ja, schon. Also aber nicht ausnahmslos. Also da gibt es schon verschiedene Kategorien. Also es gibt Unternehmen, die dran gewöhnt sind, strukturiert prozessual zu arbeiten, die sehr viel organisiert haben. Da war die DSGVO nur ein kleiner, kleiner Schritt weiter. Ja, da hat man nochmal irgendwie Verfahren zur Durchführung einer Datenschutzfolgeabschätzung mit berücksichtigt und ein paar Dokumente angepasst. Und das war's dann. Die sind es seit jeher gewohnt. Aber über die sprechen wir, glaube ich, gar nicht. Und selbst da gibt es tatsächlich auch Tendenzen, gewisse Sachen zu vermeiden. So, dann hast du auch noch die ganz kleinen Organisationen. Ich sag Organisationen, weil es ja nicht nur Unternehmen sind, sondern auch Behörden. Denn auch Behörden sind nun mal nicht befreit davon, Datenschutz einzuhalten. Und auch dort gibt es durchaus Widerstandstendenzen, so nenne ich es mal. So je kleiner eine Einheit und je flacher die Hierarchien, desto weniger kompliziert scheint es mir. Ja, also wenn ich dann zum Beispiel ein inhabergeführtes Unternehmen habe, ganz klein, 10 Mann, 10 Frau und Frauen und der Chef entscheidet alles, dann habe ich vielleicht gar nicht so komplizierte Abläufe, der hat auch alles im Überblick, dann macht er 2, 3 Dokumente und ansonsten hat er seine Rechtsberater und informiert sich regelmäßig, was er vielleicht noch aktualisieren muss. Im Mittelstand erlebe ich das tatsächlich häufig ein bisschen anders. Da sind sehr häufig so gewachsene Strukturen. Zum Teil Strukturen, die so, wie soll ich sagen, historisch bedingt etwas verkrustet sind, ja, da laufen prozessual, unternehmerisch vielleicht die Dinge super, das mag durchaus sein, aber sobald etwas die Abläufe verändern soll, dann heißt das ganz, ganz oft, wieso, das hat doch bislang auch immer funktioniert, warum soll sich das dann jetzt ändern? So. Und Datenschutz, jedenfalls in meinem Erleben, wurde früher nicht besonders ernst genommen. Und jetzt ist es quasi so eine Schwelle, ja, dass man gemerkt hat 2018, da tut sich jetzt was, aber mal gucken, was sich dann wirklich tut, ob wirklich Bußgelder verhängt werden. Und dann gab es so die ersten Tendenzen und dann auch schon Prüfungen bei Auftragsverarbeitern, beispielsweise Kundenaudits, ja, Auftraggeber, die mehr sehen wollten, die mehr wissen wollten. Und da habe ich gemerkt, das nimmt tatsächlich zu, das Bewusstsein, aber auch nur aus der Not heraus, so. Und dann gibt's jetzt diese Diskussion in der Öffentlichkeit, Datenschutz ist bäh und so. Und auf einmal merke ich tatsächlich, jedenfalls bei meinen Ansprechpartnern, dass die Akzeptanz für den Datenschutz ein bisschen sinkt. Das ist vielleicht auch eine ganz emotionale Geschichte. Ja? Gleichwohl machen die weiter und versuchen halt umzusetzen. Aber es ist alles nicht so einfach. Also es ist eben nicht so, dass man Zeit genug hatte, die DSGVO umzusetzen und dann hast du halt ein paar Dokumentationen, ein paar Verfahren und alles ist fein. Wenn du bislang Strukturen hattest, die nicht entsprechend waren, dann musst du halt sehr, sehr tief reingehen ins Unternehmen oder in die Organisation und Veränderungen herbeiführen, die nicht unbedingt beliebt sind. Ja, weil alles, was die Komfortzone von Menschen berührt, ist erstmal in der Regel unangenehm für die betroffenen Beteiligten. Und dann gibt's, kennt ihr ja, wieso sollen wir denn das machen? Was bringt denn das? Und wer soll denn hier noch das Geschäft machen? Also das sind so die gängigen Argumente, ja? Oder wir retten Leben.
Also ich kann mir vorstellen, dass das bei Mittelstand besonders ausgeprägt ist, dieses, wir scheuen Veränderungen, ne? Also alles, was unseren gewohnten Ablauf hier stört, irgendwie eine zusätzliche juristische Komponente oder so, die ist erstmal bäh, denke ich, kann mir schon vorstellen. Aber ja. Mich würde mal interessieren, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Erzähl doch mal, was du machst und welche Unternehmen oder welche Unternehmensgrößen so zu deinen Klienten, Auftragnehmern oder ich weiß nicht, wie man es nennt, wenn du so berätst, weil du bist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Mediatorin so in gewisser Hinsicht, ne? Dass du auch zwischen Unternehmensteilen kommunizierst und irgendwie Dinge, die noch nicht zusammenpassen, versuchst zusammenzubringen. Und in welcher Range spielt sich das ab? Also großes Unternehmen, kleines Unternehmen, Konzern, was ist da so dabei?
Sowohl als auch. Also ich habe tatsächlich verschiedene Unternehmensgrößen oder auch öffentliche Stellen in meinem Klientel. Das sind auch sehr alte Mandatsbeziehungen zum Teil, die ich lange Jahre begleite. Und klar, es ist eigentlich die klassische Datenschutzberatung, aber häufig, wenn da halt Sand im Getriebe ist, gucke ich es mir auch anders an. Ja, also ich habe dann eben vor etlichen Jahren angefangen, Fortbildung zu machen, weil mich das Thema interessiert hat. Ich habe mich immer gefragt, als ich noch viel Litigation gemacht habe, Prozessführung, warum müssen die Menschen eigentlich vor Gericht landen? Mich hat das unheimlich frustriert früher. Und wie kommt das eigentlich dazu? Und ich habe mich da halt mit solchen Themen mal beschäftigt und merkte dann zunehmend, dass es im Datenschutz auch echt eine Rolle spielt. Ja, also dass man eben halt schaut, okay, hier sind Prozesse beschrieben, so und so soll es laufen, das ist das Ergebnis, aber warum funktioniert es nicht? Wieso klappt es nicht? Wieso wird es nicht gelebt? Es geht ja um lebbaren Datenschutz. Wenn wir uns nur auf Dokumente beschränken, dann haben wir Papiertiger, das sind Leichen. Ja, wir wollen aber eigentlich ein lebendes Datenschutzmanagement, dass die Prozesse funktionieren, dass die Menschen miteinander reden, die miteinander reden sollen, dass die Ziele klar sind, die Zuständigkeiten klar sind. Und das beobachte ich überall durchweg, wirklich durch alle Organisationen. Und häufig spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Es ist ja nicht so, dass die Organisationen Datenschutz nicht unbedingt umsetzen wollen. Es gibt ja durchaus auch Unternehmen und öffentliche Stellen, die die Gesetze einhalten wollen. Ich würde mal sagen, das ist die Mehrheit, ja. Dann gibt es Unternehmen mit, sag ich mal, etwas kritischen Geschäftsmodellen. Da geht es wirklich um Datenverarbeitung, als Kerngeschäftsmodell. Die versuchen natürlich dann ihre Freiräume da zu nutzen, aber ansonsten will ja jeder im Grunde keinen Ärger haben, so. Ja. So, die wissen halt oft nur nicht, wie sie da hinkommen. Und da geht es um solche Themen wie Unternehmensführung. Da geht es darum, Vertrauenskultur, ja, Kommunikationskultur. Wie kann ich denn überhaupt Ziele gemeinsam mit meinen Mitarbeitern festlegen? Wie kann ich sie denn dafür gewinnen? Auch wenn das Thema Datenschutz nicht sexy ist. Wie kann ich denn das Thema vermitteln? Da spielen auch Awareness-Kampagnen, also Maßnahmen, Schulungen eine ganz große Rolle. Ja, ich kann durchaus auch meine Schulungen so konzipieren oder Referenten einstellen, beauftragen, dass das Thema spannend ist, dass die Leute da rausgehen aus den Schulungen und sagen, habe ich heute was mitgenommen? Ja, habe ich jetzt verstanden. Ja, aber wenn natürlich da auch gespart wird oder man eben versucht, im Grunde nur den Nachweiszwecken zuliebe Schulungen sozusagen von einer Stunde einmal im Jahr alle über einen Kamm geschert, ohne die Möglichkeit vorzusehen, dass Mitarbeiterinnen auch mal Fragen stellen können, dass nicht interaktiv gestaltet wird, dann verliere ich die Leute. Ich weiß nicht, Jörg, was hast du denn? Du ist auch so eins deiner Lieblingsthemen, glaube ich, mit den Schulungen, ne? Also das ist häufig schwierig in der Praxis.
Ja. Das ist, also ich sehe das ja aus mehreren Gründen. Bei Heise ist es nicht so schlimm, weil wir eigentlich schon immer Datenschutz hatten. Wir hatten auch Datenschutz schon vor der DSGVO. Das war für uns damals auch schon wichtig. Und ich glaube, die Leute sind auch noch ganz gut dabei. Es ist ein täglicher Kampf tatsächlich. Also wirklich ein täglicher Kampf, dass irgendjemand wieder eine neue Idee hat. Können wir das jetzt so und so machen? Nein.
Naja, da muss ich mal kurz einwerfen, das liegt halt daran, dass wir auch ein datengetriebenes Geschäftsmodell haben,
ja, klar,
teilweise, ne? Weil wir mit Werbung online Geld verdienen und das ist ein datengetriebenes Modell. Ein Teil des Modells beruht auf Profiling, Tracking, muss man ehrlicherweise zugeben. In sehr engen Grenzen, aber auch bei uns kommt man nicht ganz drum rum und wir wollen natürlich auch wissen, wer unsere Leser sind. Und das ist natürlich, finde ich, schon ein bisschen Extremfall, ne? Also alle, die wirklich auf die Daten angewiesen sind, die sind natürlich besonders im Kreuzfeuer, klar.
Ja, gut, also da muss ich jetzt nochmal insofern richtig stellen, als dass wir natürlich keinen Datenhandel betreiben.
Das ist bei
Verlagen vorkommt, ne? Das ist zum Beispiel eine der guten Sachen der DSGVO, dass das jetzt sehr viel schwieriger geworden ist. Es gibt auch sehr viel schlechte Sachen der DSGVO. Also ich kann schon auch Leute verstehen, dass sie in einigen Bereichen extrem genervt sind dadurch. Aber es klappt insgesamt ganz gut. Meine Arbeit als Justiziar und Datenschutzbeauftragter ist tatsächlich ein täglicher Kampf, um dann nochmal aufzugreifen, dass nämlich irgendwie ständig jemand kommt und sagt, ich möchte das und das machen. Und ich kann dann eben nicht Nein sagen. Ja, das ist nicht die Aufgabe, die ich habe. Meine Aufgabe oder so auch, wie ich sie verstehe, ist es mit den Leuten zusammen, wenn das irgendwie möglich ist, ein System zu entwickeln, sei es durch technische, sei es durch organisatorische Maßnahmen, dass man das trotzdem irgendwie noch machen kann. Ja, das heißt nicht irgendwie idealerweise so, dass der Datenschutz total gewahrt bleibt, indem ich zum Beispiel irgendwelche Sachen anonymisiere, pseudonymisiere, aber dass man irgendwie dann eine Lösung findet, die den Datenschutz als auch die Geschäftsmodelle macht. Das ist immer möglich eigentlich, fast immer. Es wird halt nur zunehmend schwerer und es ist halt ein wirklich täglicher Kampf mit den Leuten. Und deswegen glaube ich auch, weil das ist was ich erlebe, wenn ich als Anwalt draußen bin, hat es sehr, sehr, sehr viel zu tun mit dem Datenschutzbeauftragten vor Ort, wie der seine Arbeit versteht. Und da habe ich hoffe, die hören jetzt nicht zu, furchtbare Beispiele erlebt von Prinzipienreitern, die einfach zu allem nur Nein sagen und das geht nicht und das machen wir nicht und ja, vielleicht sogar juristisch begründet.
Aber auch begründet. Nicht erklären, warum.
Ja, gut.
Juristisch begründet.
Erklären, begründet, ja, ist verboten.
Ja, also. Ja, aber da sprichst du was ganz Wichtiges an und das würde ich nicht nur auf den Datenschutzbeauftragten reduzieren, weil es ja durchaus auch Datenschutzmanager gibt oder Datenschutzkoordinatoren, die vielleicht eine Rolle spielen können, aber generell so die Ansprechpartner für Datenschutz oder Informationssicherheit, für mich ist das ja so untrennlich, ehrlich gesagt, aber du hast ja wunderbar geschildert, deinen konstruktiven Ansatz, dass du erstmal versuchst zu verstehen, was denn, du bist ja quasi sehr serviceorientiert bei euch, ja? So also dein Ansatz jedenfalls, dass man erstmal versucht zu verstehen, was will der andere denn? Also dass man hinterfragt, was möchtest du denn damit erreichen? Ne? Was soll denn das Ergebnis sein? Was soll denn der Mehrwert daraus sein? Und häufig stellt man dann im Brainstorming mit dem Mandanten oder mit dem, wie gesagt, auch mit dem Unternehmen, wenn man interner ist, fest, dass das Ziel vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Ja, der Weg dorthin vielleicht zu kompliziert sogar von den Kollegen oder Kolleginnen gedacht wurde und man möglicherweise mit weniger Daten genau das Ergebnis, was man erreichen möchte, auch erreichen kann, beispielsweise. Ne? Also dass man einfach mal hinterfragt, was möchtest du denn, was ist das Ziel, was wollt ihr erreichen? Okay, lass mal schauen, wie kann man da noch anders hinkommen? Was braucht ihr denn konkret dafür? Und ich glaube alleine schon, dass man dazuhört und nicht von vornherein Nein sagt, ist glaube ich, schon ganz hilfreich, um ein Türöffner zu sein. Da machst du halt automatisch ja auch Werbung im Grunde für den Datenschutz, wenn der Datenschutzbeauftragte beispielsweise eben nicht ein ständiger Neinsager ist, sondern es erstmal versucht, das Anliegen zu verstehen. Ne? Ich meine, geht uns ja auch allen so, wenn uns erstmal jemand zuhört, dann fühlen wir uns erstmal gut aufgehoben und dann sind wir auch zugänglich für Argumente des anderen.
Ja, in der Regel. Abteilung zum Beispiel.
Naja, aber ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, das hast du schon vorhin gesagt, Anna und Jörg, geht auch in die Richtung, ich finde, ein entscheidender Punkt ist, es reicht einfach nicht oder es nimmt niemanden mit, wenn man nicht erklärt, was daran gut ist. Also wo die Vorteile liegen tatsächlich. Also nicht vielleicht unbedingt nur fürs Unternehmen, aber vielleicht für die Reputation des Unternehmens, für Kundennutzen des Datenschutzes. Ja, also es reicht zumindest nicht, wenn du sagst, wir brauchen eine Einwilligung wegen Artikel 6 DSGVO.
Nee, das
also
ist klar. Aber
wenn du sagst, dass die Einwilligung für den Kunden ja auch eine durchaus positive Errungenschaft ist. Ich meine, ich kann jetzt nicht so gut argumentieren. Ich bin kein Datenschutzrechtler. Ihr könnt das besser. Aber ich glaube halt, wenn man es vernünftig erklärt, kann man vielleicht auch ein paar Denkbarrieren abbauen und kann vielleicht ein bisschen Awareness in Anführungszeichen.
Transparenz ist, glaube ich, das Stichwort. Also wenn du daherkommst und sagst, das muss jetzt so und so gemacht werden, warum steht denn der DSGVO? Das ist kurz gefasst vielleicht sogar richtig, aber du nimmst dann die Leute nicht mit. Ja, also ich glaube einfach, Transparenz dahingehend zu schaffen, dass du halt Informationen gibst und sagst, okay, für uns ist es extrem wichtig, dass wir bestimmte Ziele einhalten, weil wir zum Beispiel Auftragsverarbeiter sind und wir leben von unserer Reputation. Wenn wir eine Datenpanne haben oder eben nicht gut aufgestellt sind, laufen uns die Kunden weg, beispielsweise. Also, dass man da auch tatsächlich die Auswirkungen aufs Unternehmen und auch auf die Arbeitsplätze aufzeigt, ohne gleich mit dieser Sanktionskeule zu kommen, sondern einfach transparent informiert. Warum ist uns das denn wichtig? Nicht nur, weil wir Gesetze einhalten wollen, sondern es hat unmittelbare Auswirkungen auf uns.
Ja. Mich würde mal interessieren, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, wo das größte Konfliktpotenzial liegt. Also ich könnte mir gut vorstellen, weil es ja doch eine kleine Schranke gibt zwischen den verschiedenen Welten. Also gerade wenn wir jetzt von Daten sprechen, von Datenspeicherung, von Datenverarbeitung, von Datenweitergabe, ist IT-Technik in aller Regel betroffen. Und IT-Techniker leben ja Datenschutz oder beziehungsweise Datenschutz läuft ihrem Tun oft zuwider, ne? Da, indirekt gesagt. Aber zumindest kann ich mir vorstellen, dass die noch schlechter mit ins Boot zu nehmen sind, weil das für die einfach nur Hinderungsgründe an dem sind, was sie eigentlich machen wollen. Stößt du da manchmal an Grenzen oder merkst du, dass ITler da sehr widerborstig sind oder Technikabteilungen im Unternehmen?
Ach, also bei den ITlern, die ich so über die Jahre kennengelernt habe, und das waren etliche, kam ich immer gut klar. Ehrlich gesagt da war nicht unbedingt so ein Widerstand. Das Einzige, womit die sich immer schwer getan haben, war die Dokumentation. Das lag aber auch da, ehrlich gesagt, erstens ist es so ein bisschen fremd, dem Aufgabengebiet fremd. Was dürfte es aber nicht sein? Ja, weil zur auch IT-Sicherheit gehört auch Dokumentation. Ja? Also auch wenn du eigene unternehmensinterne Entwickler hast, müssen die bitte doch dokumentieren, was sie da wie machen, ne? Und so weiter. Also das ist, glaube ich, generell so ein Thema. Die dokumentieren nicht gern und DSGVO will ja viel Dokumentation. Das ist schon so ein Thema. Aber wenn man auch da Hilfestellung gibt, ich sag mal Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Nicht, das musst du machen kann ich aber nicht machen, weil so und so, sondern einfach mal ein, zweimal trainieren, immer mal wieder nicht müde werden, Hilfe zur Selbsthilfe, aber die Verantwortung doch bitte auch bei den Leuten lassen. Weil das ist natürlich auch häufig ein Grund für die Frustration auch von Datenschutzbeauftragten. Dann ziehen die sich den Schuh an und machen die das für ihre Kollegen, Kolleginnen. Und dann ist da natürlich eine erhebliche Überforderung zeitlich und auch von der Belastung her. Und dann heißt es immer, das muss ich immer alles selber machen, weil die Kollegen können es ja nicht. Nein, im Grunde kann jeder alles. Man muss sie nur befähigen. So und gucken, was brauchen die Kollegen einfach dafür. Ne? Also die größten Hindernisse, ehrlich gesagt, in Unternehmen oder Organisationen, die sind recht verschieden. Manchmal habe ich eben ein Management, was nicht dahinter steht. Ja, das kennt jeder, der mich kennt, diesen Spruch, nicht umsonst sagen wir Hamburger, ja, der Fisch stinkt vom Kopf oder die Norddeutschen. Das ist nicht immer fein ausgedrückt. Ich will auch kein Geschäftsführer-Bashing betreiben, aber grundsätzlich ist das ein Thema. Und es nützt nun mal nichts, einen DSB zu bestellen für 1500 Mitarbeiter und Datenschutzkoordinatoren zu benennen auf Papier. Und das wurde jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, zum Datenschutzkoordinator benannt. Ne? Wenn die Leute keine Ressourcen haben, wenn sie nicht befähigt werden, wenn sie kein Wissen sich aneignen können, weil Fortbildung nicht genehmigt wurden oder weil diese Mitarbeiterin auch zum Teil ohne deren Willen einfach nur benannt wurden und jetzt bist du's. Ja, also und dann komm mal als Externer und will mal und versuch mal eine Datenschutzorganisation da aufzubauen mit so einer Ausgangssituation. Da ist es ganz klar, dass es von vornherein erstmal sehr viel Zeit braucht, Vertrauen aufzubauen, Klarheit zu schaffen, wer soll wofür zuständig sein. Das ist nämlich auch noch so ein Thema. Wenn schon der Rückhalt der Geschäftsführung nicht da ist, beziehungsweise manchmal ist der nicht da, dann hast du den Rückhalt zwar, aber es sind Zuständigkeiten nicht klar. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es fühlt sich nie irgendjemand für irgendwas zuständig, weil diese Zuständigkeiten nicht zugewiesen sind. Und irgendwie drückt sich einer immer davor, diese Zuständigkeiten zuzuweisen. Ja, oder du hast genau das Gegenteil, dass sich um ein und dasselbe Thema ganz viele auf einmal kümmern.
Das kenne ich von mir und meiner Frau.
Und zwar
also das Erste, nicht das Zweite.
Ja, genau. Also Rückhalt, und da sind wir beim Thema Haltung. Ja, Haltung der Geschäftsführung. Uns schmeckt es vielleicht nicht, Datenschutz ist nicht sexy, das kostet uns vielleicht Geld, das mag alles sein, wir müssen es trotzdem machen, Steuern müssen wir auch zahlen, ja. So, schauen wir, wie wir da hinkommen, was braucht es, wen braucht es, wie gehen wir das Thema an, so. Dann braucht es natürlich dann auch entsprechend Konsequenzen, die Ressourcen. Der Datenschutz scheitert im Moment aus meiner Sicht häufig an den Ressourcen. Und entweder sind sie nicht da, weil sie nicht zur Verfügung gestellt werden können, das ist dann einfach ein Fakt.
Ressourcen wären Geld und HR.
Personal, zusätzliches Personal oder auch qualifiziertes Personal. Manchmal ist Personal da, aber es ist nicht qualifiziert genug. Ja, dann muss ich eben halt auch dafür sorgen, dass die Qualifikationen angeeignet werden können. So, dann habe ich häufig auch wie nenne ich es mal, psychosozialen Dynamiken. Gerade wenn interdisziplinär Mitarbeiter miteinander arbeiten müssen. Da sollten sie idealerweise an einem gemeinsamen Strang ziehen und zwar in dieselbe Richtung. Und auch das ist nicht immer gegeben. Ja? Da spielen Befindlichkeiten häufig eine Rolle, Konkurrenzdenken spielt manchmal eine Rolle oder schlichtweg einfache Kommunikationshindernisse, ja, weil möglicherweise in der Vergangenheit halt schon mal was war und das hat man nie aufgearbeitet. So, wenn jeder aber vor sich hin, also in sich hinein grümmelt und Frust schiebt, ohne mal die Dinge wirklich zu thematisieren, kann sich halt nichts ändern. Und das beobachte ich ganz oft in den Unternehmen, dass häufig übereinander geredet wird, aber nicht miteinander. Also wenn irgendwas übel aufstößt, dann spricht man nicht miteinander und bereinigt es, sondern es wird übereinander gesprochen. Und dann passt das plötzlich auch im Datenschutzprojekt. Ja, also dass dann eben nicht miteinander gearbeitet wird, aber die Ursachen sind ganz andere. Da hat es vielleicht vor anderthalb Jahren mal irgendeiner Stelle mal Knatsch gegeben und hat es nie aufgearbeitet. Ne? Also das kannst du auch haben. Ja, also das sind so verschiedene Aspekte und ich rate den Zuständigen für den Datenschutz, kann der DSB in einigen Organisationen sein oder eben halt auch externe, ist egal. Immer zu schauen, wenn Sand im Getriebe ist, wen brauche ich eigentlich dafür, also mit wem muss ich sprechen, ja, so, und einfach das Thema auch auf den Tisch zu bringen. Und da unterscheiden sich Datenschutzbeauftragte manchmal von Datenschutzbeauftragten. Ich sag's mal jetzt ganz plump, wenn ich das so sagen darf, den Arsch in der Hose zu haben, auch mal Themen zu adressieren und dabei zu antizipieren, dass möglicherweise mir die Reaktion meines Gegenübers nicht schmecken könnte. Der könnte beleidigt sein, er könnte getroffen sein, es könnte Disharmonien geben oder was auch immer. Und das Thema trotzdem anzusprechen. Ja, und es ist zwar jetzt von mir sehr, sehr von außen betrachtet natürlich sehr locker dahingesagt, aber das gehört wirklich eine ganz große Anstrengung auch dazu, als Datenschutzbeauftragte Form, als Interner Dinge anzusprechen, die nicht rund laufen, weil man sich möglicherweise damit unbeliebt macht. Man schiebt sich raus aus dem System. Wenn das System, das ist ja ein Unternehmen oder auch eine Behörde, ist ein soziales System und da gibt es ungeschriebene Regeln, ja. Und wenn da die ungeschriebene Regel zum Beispiel ist, ja, wir tun alle so, als ob alles fein ist und Kritik an den anderen äußern wir nicht, jeder macht ja so sein Ding, ja, dann ist das so. Wenn der DSB dann weiß, wenn er das Thema jetzt adressiert, meinetwegen Vertriebsleiter hat bis heute keine Verarbeitungsverzeichnisse erstellt. HR-Leiter bezieht bei Einführung neuer Datenverarbeitung, Beschäftigtendaten, den Datenschutzbeauftragten nicht ein, etc., etc. Dann müsste er das ja mal adressieren. Aber das macht er nicht, weil er sich möglicherweise es sich mit den Kollegen nicht verscherzen will. Dann kann sich aber auch nichts ändern. Es kann aber für den DSB gut laufen, indem er dann halt schweigt. Weil dann ist er trotzdem Teil des Systems und er ist in, es ist ein harmonisches Drumherum und er muss sich nicht unbeliebt machen, aber er wird frustriert sein möglicherweise, weil er seine Ziele nicht erreichen kann.
Da hilft es dann natürlich, wenn er dann Externe reinholt, weil als Externer tut man sich da natürlich mit dem Stunkmachen sehr viel leichter.
Genau, als Externer tut man sich sehr viel leichter. Auf der anderen Seite sind wir extern ja auch nicht unabhängig.
Ja. Ja, das stimmt. Ich würde gerne noch zu dem kurz zurückkommen, was du gesagt hast, Holger. Das sind aus meiner Sicht, aber geht ja ein bisschen, meine Lebensaufgabe ist ja ein bisschen Datenschutz an ITler zu bringen, sind gar nicht die ITler. Also die Erfahrung habe ich überhaupt nicht. Es sind ganz andere Stellen im Unternehmen. Der Verkauf wehrt sich gegen alles. Da habe ich auch schon so oft, ich weiß nicht, wie häufig ich den Satz gehört habe, ich will Geschäft machen, keinen Datenschutz oder sowas. Ne, so in der Art. Das sind die dann die der Vertrieb natürlich ganz stark, der auch kollidierende Interessen hat natürlich mit dem Datenschutz und häufig eben auch tatsächlich, dazu kann Anna sicherlich noch was sagen, die Geschäftsführung, die man mit ins Boot holen muss. IT erlebe ich zumindest in meiner kleinen Welt als sehr zugewandt, aber das sind ist vielleicht auch, also ich mache halt viel Beratung für IT-Abteilungen, die dann halt eigene Leute reinholen oder auch eben unsere IT-Abteilung bei Heise. Vielleicht bin ich es auch mehr gewohnt. Das kann auch sein.
Aber Anna, du hast uns ja netterweise eine kleine Liste mit Stichpunkten geschickt, die dir besonders wichtig erscheinen oder nicht Stichpunkte, sondern Symptome, die du beobachtet hast in deiner Arbeit. Ich weiß nicht, ob du die jetzt gerade selbst auf dem Schirm hast.
Nee, also ich habe sie im Gedanken. Ja, also Symptome können natürlich sein auf verschiedenen Ebenen. Also wenn ich jetzt auf der Beziehungsebene, ich nenne es mal so, auf der Beziehungsebene.
Also es geht um Symptome, die du in Unternehmen beobachtet hast.
Genau, ne? Auf der Beziehungsebene schwierig. Feststelle als Datenschutzbeauftragte oder auch Berater, dann können das durchaus solche Ausdrücke oder Symptome sein, wie zum Beispiel ja wirklich so offener Widerstand oder auch einfach auch subtiler. Ja, oder eben das
Hast
Dinge,
du das dann erlebt, dass daran auch Projekte schon gescheitert sind? Oder dass es da wirklich zu Riesenkrach gekommen ist in Unternehmen? Ja. Was machst du denn dann?
Ich auch.
Das hängt ein bisschen davon ab. Also ich sage zum Beispiel meinen Mandanten vorher, das kann passieren. Ja, weil ich da Erfahrungswerte habe, das kann passieren. Regel dann eben, wie man dann in solchen Situationen umgeht. So, wenn dann sagt, ja, dann sprechen wir halt drüber. Dann, und es kommt zu so einer solchen Situation, dann muss halt auch eine Entscheidung getroffen werden. Und wenn die Entscheidung nicht getroffen wird, dann kannst du als Berater auch nur entscheiden, entweder machst du weiter und sagst, müssen die doch wissen, oder du steigst aus, weil du dich nicht verbrennen willst. Also
auch das ist ja schon passiert, ja.
Das habe ich schon gemacht, ja. Das habe ich schon gemacht. Also ich arbeite gern mit Organisationen, die meine Mitwirkung wünschen, weil ich glaube, ich habe einiges zu bieten. Das möchte ich dann auch gerne einfließen lassen. Wenn ich dann merke, dass ich da nicht weiterkomme, weil die nicht wollen, dann ist auch die Grundlage entfallen. Also wenn die nicht wollen, dann bringt das nichts, aber das spiegel ich dann auch.
Ne? Naja, aber es geht ja meistens nicht darum, dass die nicht wollen, sondern dass ein Teil oder dass es Widerstand gibt, der dann vielleicht zu überwinden ist, aber wenn der halt sehr hart ist. Ne? Also die sind ja dann meistens, ist ja dann meistens schon die Führungsebene des Unternehmens. Ne?
Also wenn es die Geschäftsführung selber ist, ja, wenn es die Geschäftsführung selber ist, dann kannst du es nicht auf andere schieben, dann ist es halt auf der Ebene. Ja? Und ansonsten versuche ich schon auch direkt mit den Ansprechpartnern das dann halt auch zu klären. Dann sage ich zum Beispiel, ich habe den Eindruck oder in meiner Wahrnehmung tun sich gerade ein bisschen schwer. Wo drückt der Schuh? Gibt es irgendwas, was ich beitragen kann und so? Und dann öffnen die sich dann auch oft. Und es sind in der Regel nicht, ist nicht böse Absicht oder so dahinter, sondern ganz oft Überforderung. Ja, wir kommen daher, wollen was verändern. Das muss zum Teil auch schnell gehen, weil irgendein Leidensdruck da ist. Beispielsweise, es gab schon irgendwie eine Ermittlung oder irgendwas, ja. Oder eben bestimmte Deadlines müssen eingehalten werden. Und die Leute sind zum Teil so am Anschlag. Und dann kommst du noch daher und willst Dokus und willst dieses und jenes und so weiter. Das ist dann Überforderung. Und da muss man halt drüber sprechen. Und wenn das dann der Fall ist, dann ist das auch völlig legitim und berechtigt. Aber dann kann man auch erst eine weitere Vorgehensweise besprechen. Ja, das muss halt nur einfach mal offen ausgesprochen werden. Und manchmal findest du aber auch, es ist einfach so, dass einige eben nicht wollen, dass sich was ändert, weil sie sich ein ganz schönes Reich geschaffen haben. Eigenes Reich. Ja, also da hast du so die Führung oder sagen wir mal das Unternehmen im Unternehmen, so Eigendynamiken.
Würde ich auch nicht wollen.
So, gehen wir nochmal auf die...
schon gerne in Frage stellen.
Gehen wir nochmal auf die Punkte zurück. Ich lese jetzt nochmal vor, was du geschrieben hast. Also innere Souveränität, Beziehung, Vertrauen, Vision. Beziehung, Vertrauen hatten wir schon, gegenseitige Schuldzuweisungen und so hast du da als Negativpunkte.
Genau.
Ne?
Genau. Also wenn Organisationen ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, dann haben sie ja meistens irgendeine Strategie, da liegt eine Vision zugrunde. Und die Vision, die kann auch nur so gut getragen sein, wie auch, sagen wir, die zwischenmenschlichen Ebenen funktionieren. Ne? So, weil die Vision muss auch geteilt werden, ne? So von den Beschäftigten. Und die Möglichkeit, sich auf die Zielerreichung der Organisation einzulassen, die steht nicht jedem Einzelnen wirklich in gleichermaßen zu, weil möglicherweise hat der eine einfach, eine oder andere Person einfach auch wirklich eigene Themen, ist frustriert, wurde nicht befördert, seit 20 Jahren denselben Job und so weiter und so fort. Ja, also ganz andere Befindlichkeiten, andere Themen, andere Zustände und dann musst du halt in einem Team sozusagen bringst du ja mit ein. Ne? Je souveräner du bist, desto offener bist du ja auch für Argumente anderer und desto konstruktiver bist du auch im Gespräch mit anderen. Also das eine bedingt das andere. Und du kannst es halt auch wirklich ablesen auf den verschiedenen Ebenen, beispielsweise der inneren Souveränität. Wenn jemand immer sehr gestresst ist, sehr, sehr, sehr zickig beispielsweise, ist ein beliebtes Wort, was manchmal verwendet wird, oder immer kontra, schnell außer Haut fährt oder so, dann sind es häufig Themen, die sich bei dem Einzelnen abspielen. Ja, aber wenn die Kommunikation gestört ist beispielsweise, es immer Schuldzuweisungen gibt, ja, das und das haben wir nicht erreicht, das und das haben wir nicht geschafft und schon geht es los mit Schuldzuweisungen. Ja, dann liegt es auch, also da sollte derjenige auch ein bisschen Moderationstechnik beherrschen und sagen, okay, cut, geht nicht darum, wer hier Schuld hat, sondern ganz kurz, wie kommen wir dahin, dass das Ziel erreicht wird? Wie kommen wir dahin, dass wir ein vernünftiges VVT haben, was stets aktuell ist? Was braucht es dafür?
VVT?
Entschuldigung, Verarbeitungsverzeichnis, so nenne ich das. Verzeichnis über Verarbeitungstätigkeiten, genau. Aha. Ja, also lösungsorientiert zu agieren und auch zu sprechen. Aber wenn wir beobachten, dass die Menschen sich eher die Schuld zuschieben und andere immer verantwortlich machen für die Dinge, die nicht rundlaufen, dann haben wir häufig was auf der Beziehungsebene Themen. So, da kann ich natürlich als Datenschutzbeauftragter dahergehen und sagen, ist egal, ich brauche jetzt ein VVT oder ich brauche jetzt Verzeichnisse von euch, die Dokumentation von euch. Es wird aber nicht zu einem Ergebnis führen, sehr wahrscheinlich, weil es auf anderen Ebenen knirscht. Und da ist es wichtig, dass man auch solche Kenntnisse hat, Organisationspsychologie beispielsweise, ja, oder wie geht man mit Widerständen um oder wie kommuniziere ich konstruktiv? Feedback beispielsweise ist auch, sollte eigentlich jeder können, Feedback-Methoden, ja, also soll ich ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, das würde ich jedem empfehlen.
Jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurücktreten, weil wir das eigentlich noch gar nicht richtig angesprochen haben. Wir haben es gesagt, als wir dich anmoderiert haben. Du bist einerseits Co-Autorin der VDS-Richtlinien 100, 110, wie auch immer.
10.010.
Holga, die musst du wohl auseinanderhalten.
Zur Umsetzung eines strukturierten Datenschutzmanagements. Und das ist wahrscheinlich das, womit du dich in deiner Praxis hauptsächlich beschäftigst, nämlich ein Datenschutzmanagement in Unternehmen umzusetzen. Jetzt muss ich nochmal fragen, als Laie, was heißt das denn, ein Datenschutzmanagement, und was heißt das in einem Unternehmen umzusetzen?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Viele denken an technische Systeme, ist es nicht, auch wenn man in der IT-Welt das häufig als Produkt sozusagen vermarktet sieht. Es ist letztendlich eine strategische Organisationsform. Kurz gesagt, wie organisiere ich mich als Organisation, damit ich Datenschutz oder Informationssicherheit angemessenes Datenschutz oder angemessenes Informationssicherheitsniveau erreichen kann. Punkt. Wen braucht es dafür? Wer ist wofür zuständig? Wer berichtet an wen? Wie überprüfen wir, ob unsere Maßnahmen funktionieren? So, und da gibt es im Grunde ja kein Gesetz, was sagt, das muss so und so sein. Ja, es gibt einem eben Standardmaßnahmen, das kennt ihr vielleicht auch aus dem anderen Kontext, zum Beispiel Qualitätsmanagement, ISO 9001, das ist genauso aufgebaut, auch ISMS 27001 in der Informationssicherheit. Da ist eigentlich nur geregelt für die jeweils unterschiedlichen Ziele, also oder auch Umweltschutz, ja, also Umweltschutz, Qualitätssicherung, Informationssicherheit, Datenschutz. Das sind die Ziele, die wollen wir erreichen. Wie kommen wir dahin? Wer muss zuständig sein, beziehungsweise wer ist zuständig, welche Aufgaben muss der erfüllen, wer redet mit wem, wer berichtet an wen, wie prüfe ich, dass alles alle ihren Job machen und wie prüfe ich, ob das reicht, was ich hier initiiert habe. Im Grunde ist es wirklich nur Organisation. Ja? Mhm. Wie manage ich die Risiken für den Datenschutz? Wie manage ich die Risiken für die Informationssicherheit? So, und das ist alles kein Hexenwerk. Theoretisch. Und in der 10.0.10 haben wir mit zahlreichen Unterstützern, auch aus der Datenschutz-Community und aus der Informationssicherheit, im Grunde geschaut, was die DSGVO-Anforderung mit sich bringt. Also in 2017 haben wir die ja geschrieben, mit sich bringt und wie kann man da am besten dahin kommen und was ist dafür notwendig. Und das ist auch öffentlich abrufbar, das ist wie so ein Leitfaden zu lesen. Das beginnt letztendlich mit der Übernahme der Selbstverantwortung, der Übernahme der Verantwortung durch die Geschäftsführung, die sogenannte Selbstverpflichtung. Kennt ihr aus der typ klassische Leitlinie. Ja, und dann eben die entsprechenden Policies. Also wer muss eben wie was machen am Ende des Tages? Ja, wen braucht es dafür? Und wie in der 10.0.10 wird gefordert, ein DSB, wenn gesetzlich notwendig, aber in jedem Fall jemand, der den Hut auf hat fürs Datenschutzmanagementsystem. Mhm. Ja, so und genau, also es ist in Anlehnung eigentlich auch an die ISO-Norm vom Aufbau her gar nicht so fremd. Genau.
Mhm. Und das ist skalierbar, das kann dann ein Unternehmen jeder Größe als
das kann jeder,
Vorlage
das,
nutzen.
Ja, das kann jeder nutzen.
Kleinere Unternehmen.
Es kann jeder nutzen. Die Frage ist halt, ob es, wie soll ich das sagen? Also du musst halt schon gucken, ob was passt, ne? Beispielsweise habe ich einen ganz kleinen Mandanten, der regelt alles selbst, der ist Geschäftsführer, hat wenige Mitarbeiter und entscheidet alles selbst und dokumentiert alles selbst tatsächlich, ja? Deswegen die haben überschaubare Verarbeitung, ist gar nicht so problematisch. Für den wäre das natürlich überfrachtet, weil er sagt, ja, wieso, wenn ich eine Datenschutzfolgeabschätzung durchführen muss, dann sage ich, wenn ich das weiß ich ja nicht, ich frage dich, muss ich eine machen? Dann gibst du mir eine kurze Einschätzung und dann hat er das zur Akte, ja, das ist eine Handvoll Verarbeitung, muss er nicht diesen Regelprozess machen. Und ab und an macht man halt ein Audit oder so, ja, oder auch im technischen, da ist der Schwerpunkt dann eher im technischen Bereich. Aber ansonsten kannst du das ab einer bestimmten Größe, ist das durchweg gut praktikabel, ehrlich gesagt.
Gilt ja, das dann? Das braucht eine bestimmte Größe, ne? Also ich finde, man kann sich da beliebig viel Zeit und Geld investieren, sich da irgendwie zertifizieren zu Sachen, irgendwelchen Sachen.
Ich rede ja nicht von der
Zertifizierung. Nee, das ist schon klar. Nee, ich weiß. Und wenn du da noch Compliance drüber setzt, kannst du dann können Leute noch mal mehr Beraterstunden sich absetzen lassen.
Was heißt das, Jörg? Musst du noch mal kurz erklären, wenn du da Compliance noch drauf setzt.
Also ich habe mich gerade viel mit Compliance beschäftigt, habe dann eine Fortbildung gemacht und habe halt erlebt, im Moment, wenn du irgendwie über dein Angebot nochmal Compliance schreibst, dann weckt das gerade die Bereitschaft, gerade im Mittelstand Sachen anzunehmen und dafür mehr Geld zu bezahlen, ganz erheblich. Compliance heißt ja einfach nur irgendwie mit dem Gesetz klarkommen und mit Verordnungen und Regelungen in deinem Bereich und das müssen wir auch nochmal als eigenes Thema machen. Das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Ich glaube, wir sind auch schon am Ende, aber Anna, was mich nochmal interessieren würde, so als wenn wir so von KMUs, kleinen mittelständischen Unternehmen ausgehen, was würdest du denen als Tipp mitgeben, vielleicht auch so ein bisschen als Schlusswort, wie sie den Datenschutz in ihrem Unternehmen gut oder besser umsetzen können? Wie sie ihn lebbarer machen können? Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen auch die Überschrift. Vielleicht Verholger schon mal als Titel irgendwas mit Leben. Schöner Leben mit Datenschutz oder sowas.
Genau, also nicht zu sehr auf die Dokumente geben, sondern wirklich schauen, wie ist es bei uns praktikabel, was passt zu unserer DNA, was brauchen unsere Leute, damit sie es verstehen, was brauchen unsere Leute, damit sie das leben können. Die Ziele sind klar, die müssen ja definiert sein, ja, aber wie kommen wir dahin? Das muss zur DNA passen. Wenn ich anfange, mit ewig komplizierten Formularen zu hantieren, verschrecke ich die Leute, wenn sie vorher nicht daran gewöhnt waren. Da muss ich ja gucken, kann ich vielleicht möglicherweise Schulungsunterlagen nicht in 20, 30-seitigen Abhandlungen machen, sondern vielleicht mehr mit Visualisierung arbeiten. Ja, also wenn ich in der Kreativwirtschaft bin zum Beispiel, dann wäre es schöner, wenn man ein bisschen visualisiert und also einfach wirklich ein bisschen näher am Menschen da zu sein und zu gucken, was brauchen die Leute, damit sie es verstehen. Und was sich nicht bewährt hat in der Vergangenheit in anderen Bereichen, wird wahrscheinlich sich auch beim Datenschutz nicht bewähren. Also da muss man wirklich schauen, dass man da nicht zu komplex oder zu altmodisch oder so wird, sondern einfach wirklich schauen, was brauchen die Menschen. Ansonsten, man kann auf alles verzichten, aber nicht auf Awareness. Also die meisten Datenschutzpannen, die meisten Informationssicherheitsvorfälle, die sind auf Fahrlässigkeit von Mitarbeitern zurückzuführen. Warum? Wegen Unwissenheit auch, ja, so. Und die ganz häufigsten Hackerangriffe beispielsweise werden von Mitarbeitern erkannt. Also da ist ja, die Schlussfolgerung ist auch so naheliegend zu schauen, wie kann ich denn meine Mitarbeiter besser machen? Wie kann ich sie befähigen? Wie kann ich ihnen mehr Wissen zukommen lassen, damit sie eben bestimmte Risiken erkennen können und mich dabei unterstützen als Unternehmen oder als Organisation, diese gesetzlich geforderten Ziele zu erreichen. Also da würde ich ganz, ganz, ganz stark auf die Mitarbeiter setzen. Weniger die Sanktionskeule, lieber auf Verständnis vermitteln, Wissen vermitteln und diese Schulung einfach lebbarer machen. Ja, also das ist das vielleicht auch. Ich erreiche die Leute eher, wenn ich sie an praktischen Beispielen begeistern kann, im Grunde, weil sie auch Erfolge erreichen, indem sie vielleicht auch das für ihre tägliche Arbeit auch anwenden können. Ja?
So würde ich das. Ach, wenn ich dich so höre, Anna.
Wir haben jetzt gleich eine Datenschutzschulung.
Nee, ich würde mir was anderes wünschen. Ich würde mir sehr wünschen, dass vielleicht Mark Zuckerberg dich mal beauftragt, mal eine kleine interne Revision zu machen und zu gucken, wo es da vielleicht hapern könnte.
Ich glaube, an Anna soll es da nicht hängen, wenn er das täte.
Wobei, da geht es ja dann wieder nur um die deutsche Niederlassung und die ist ja wahrscheinlich dann nicht, ich wollte jetzt sagen beratungsresistent, aber das habe ich nicht gesagt.
Ja, wir haben ja vorhin gehabt, Haltung, ne? Also wenn Vorsatz und Haltung entsprechend so gestrickt sind, wie wir es jetzt vermuten, dann nützt auch eine Awareness-Kampagne nichts. Ja, dann sorgst du damit ja eher dafür, dass die Leute sich einen anderen Arbeitgeber suchen. Also das ist tatsächlich, wir reden immer davon, dass wir im Grunde eigentlich ein Unternehmen oder eine behördliche Einrichtung haben, die im Grunde gesetzestreu agieren wollen, aber nicht wissen wie und irgendwie keine Ressourcen haben und sowieso genervt sind und gestresst sind und so weiter, aber nicht von denen, die tatsächlich ganz bewusst dagegen verstoßen wollen. Von denen reden wir ja nicht. Da kannst du, was würdest du denn da machen als externer Berater? Kannst du nur sagen, okay, ja, die so gefährlich oder so gefährlich, ne?
Die beauftragen dich ja auch eh nicht, also von
daher. Nee, genau.
Ja, mich jetzt mal interessiert, aber scheinbar bleiben die Türen verschlossen für Anna bei Facebook.
Ja, aber das ist auch okay. Ich mag meine Mandanten, die sind schon super, also da bleibe ich lieber bei denen, ja.
Alles klar. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wieder was dazugelernt. Wie war's? 10.010, ne?
Ja, 10.010, genau. Ja, das ist öffentlich abrufbaren Leitfaden. Ich will damit sagen, man kann sich da durchlesen. Und natürlich ist das nicht so einfach. Aber wie gesagt, kleine Unternehmen brauchen das nicht.
Ich wollte es auch nicht schlecht reden, ne?
Alles gut.
Kleine Unternehmen ist es wahrscheinlich. Ich würde immer da raten, für kleine Unternehmen das nicht überkomplex zu machen.
Absolut. Ja, die müssen ja auch nicht untereinander berichten, ne? Also da gibt's nicht so verschiedene Meldewege. Brauchst ja nicht, ja.
Ich werde das in die Shownotes packen, ich schwöre. Ich werde einen Link da reinpacken. Wir müssen jetzt endlich mal mit Shownotes im Podcast anfangen, Jörg. Ich probiere mal mein Glück.
Du hast mich immer ausgelacht, wenn ich irgendwas von Shownotes geredet habe.
Ja. Aber wir können das jetzt. Aber ganz kurz vielleicht nochmal ein Plädoyer, bitte abschließend nochmal an diejenigen, die wirklich interessiert daran sind, den Datenschutz mehr Akzeptanz zu schaffen und merken, sie kommen an ihre eigenen Grenzen. Besucht Fortbildung, nicht immer die klassischen juristischen und zum Datenschutzrecht und die ganzen Berufsverbände und so und die Zeitschriften, sondern wirklich Fortbildung zu diesen auch so Soft-Skills-Themen. Also das ist wirklich wichtig. Ja, das stärkt auch die eigene Souveränität, den eigenen Umgang mit Frustration tatsächlich, wenn man mal ein Projekt auf Frustration, das ist ja völlig normal. Und man verändert auch ein bisschen die Sprache, ist auch zugewandter, erreicht dadurch auch mehr. Und das ist nicht, ändert sich auch nicht von heute auf morgen. Das ist ein jahrelanges Training. Aber einmal anfangen. Wenn ich merke, dass bei mir immer die Türen verschlossen werden, dann ist es nicht auch, denke ich, immer der Datenschutz. Manchmal ist es dann auch meine Kommunikation, ist auch wichtig.
Hm. Also, das war doch ein schönes Stichwort. Ein Satz noch von mir, wenn ihr Kopfhörer zwischendurch angefangen hat zu schnurren, dann lag es nicht an ihrem Kopfhörer, sondern an der Homeoffice-Katze hier, die ich nicht rechtzeitig wieder wegbekommen habe. Aber so ist das Leben hier im Homeoffice.
Geklappert hat es mal zwischendurch. Das war, glaube ich, mal wieder dein Popschutz. Aber ich glaube, es hat, ist kaum aufgefallen.
Okay, dann geht's ja.
Ich wollte noch hinweisen, wie immer auf unsere Kommunikationsmöglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten, was erfreulicherweise in der letzten Zeit viel mehr passiert ist. Und da wünsche ich mir noch viel mehr. Erstens Mails an auslegungssache@ct.de, aber gerne auch im Forum. Und unser Website-Umbau geht voran, Jörg. Wir hatten wieder ein Meeting. Wir hatten ein Meeting. Und da tut sich was. Also, ach, schön. Ja. Und es wird auch so sein, dass wir dann endlich mal, wie wir es uns schon lange hier von der Webentwicklung gewünscht haben, für jede Folge eine eigene Seite mit einem eigenen Forum bekommen, wo dann genau über diese Episode auch diskutiert werden kann. Und es wird auch eine neue Webseite geben. Naja, und ob wir einen Twitter-Handle haben, da diskutieren wir wahrscheinlich noch ein halbes Jahr drüber. Aber ja, das ist eine andere Diskussion.
Ich grüße unseren einen Zuhörer bei der letzten Episode in Uruguay. Wir können allerdings sehen, wo uns wo zugehört wird und nicht mehr sehen wir nicht. Also das ist nicht besonders.
Ich muss dich da ein bisschen enttäuschen. Das sind
Bots. Meinst du, das ist ein Bot aus Uruguay? Ja, ach, hör doch auf. Schon. Nein. Wenn der eine Hörer in Uruguay sagt, möchte sich bitte melden und sagen, oder auf Island sagen.
Genau, das ist eine gute Maßnahme. Okay. Bitte melden. Genau. Kannst du das Ganze nochmal auf Isländisch und auf...
Ja, in der nächsten Episode.
Alles klar.
Auf Uruguayisch.
Gut, in diesem Sinne, Anna, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Ja, danke euch. Es war
eine Freude. Und dann bleibt mir nur zu sagen, schützt eure Daten. Tschüss, Jörg, hast du noch irgendeine Anmerkung heute?
Nö, in der nächsten Folge geht es um Selbstdatenschutz.
Ach stimmt, wir haben ja schon ein Thema nächste Folge.
Wir haben schon ein Thema,
worum nochmal? Genau.
Selbstdatenschutz, also wie ich mich selber schütze. Und bis dahin verbleiben wir mit, Holger hat es schon gesagt, schützt eure Daten. Tschüss, schönen Tag und bis demnächst.
Ciao. Tschüss.